die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Als ich die Lieder bekommen habe für den Sonntag, habe ich ein bisschen geschluckt. Nicht, weil sie mir nicht gefallen würden, sondern ich habe mir wirklich überlegt, können wir dieses Lied singen? Oder können wir die Lieder singen? Psalm 42, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, Wasser des Lebens. Es überflutet unser Land, wir schwimmen da drin. Das sind gute Bilder, aber im Augenblick sind bei mir, ich glaube bei uns allen, die Bilder anders besetzt. Als im Jahre 2004 durch ein Erdbeben im Indischen Ozean ein Tsunami ausgelöst wurde, der in Phuket und in anderen Orten dort viel Verwüstung, Verheerung, Leid und Tod mit sich brachte, durfte ein Lied nicht mehr öffentlich gespielt werden. Ich glaube, das war gerade neu rausgekommen und durfte nicht gespielt werden. Von Juli, die perfekte Welle. An was man sich so alles erinnert. Ich denke, unsere Gedanken und Gebete sind bei den Menschen, die so vieles verloren haben, bei den Angehörigen, die Tote zu beklagen haben in ihrer Familie, unter Freunden, Bekannten, die noch nicht wissen, wo ihre Angehörigen sind. Und wenn ich dann das sehe und höre, was diese eine ältere Frau über 70 sagt, was soll ich denn jetzt noch aufbauen? Da fällt es schwer und hoffentlich kommt es auch nicht, einen billigen Trost weiterzugeben. Und natürlich sehe und höre ich das noch mit einem besonderen Auge und Ohr und einem mir eigenen Herzen. Und wir wissen noch nicht, ich nehme mal an, dass es nicht so kommt, weil wir einfach zu weit weg sind. Aber wir stehen als Teams der Notfallseelsorge und Krisenintervention auch in Voralarmierung. Das heißt, es könnte kommen, dass auch aus Sachsen, aus unseren Teams, die können, gefragt werden, auch diese Kräfte abzulösen, die dann auch jetzt und dann da sind, wenn es aufhört, was jetzt die Menschen noch treibt und antreibt, nämlich aufzuarbeiten, den Schutt wegzuräumen, den Schlamm und so weiter und so fort. Aber wenn das ein bisschen zur Ruhe kommt, dann klappt das Seelische auf. Aber was sie alle brauchen, sind unsere Gebete. Und dazu bitte ich auch euch, dass ihr für die Menschen betet, die betroffen sind und die bedroht sind. Und wir wollen auch die und dürfen auch die nicht vergessen, die schon Flutkatastrophen erlebt haben, auch hier bei uns in Sachsen, weil diese Bilder ploppen wieder auf und können retraumatisieren und sie brauchen auch unser Gebet, offene Ohren und ja, die Gegenwart Gottes. Wo finden Menschen Trost in dieser Zeit? Wo finden die Menschen Trost, die Angehörige verloren haben? Hab und Gut, ihre Sicherheit, ihr Heim, ihr Geschäft, die vor dem Nichts stehen und sich durchaus fragen, lohnt sich es nochmal neu anzufangen? Oder wie geht es weiter? In unserem Predigttext heute schickt Gott den Propheten Elia zum König Ahab. Das war kein Guter. Da hält auch die Bibel in ihrer an der Stelle vornehmen Art und Weise kein Blatt vor den Mund. Sagt, er war wirklich nicht gut. Und im Gespann mit seiner Frau waren sie doppelt schlecht. Nur so ein Beispiel. Ahab, der König, der hatte ja Überfluss. Aber da war ein Grundstück, das hätte er gern gehabt. Ein Weinberg. Aber der Besitzer dieses Weinbergs, dieses Grundstücks, wollte es ihm nicht geben. Kann ich ihm nachvollziehen. Aber Ahab war nicht damit einverstanden. Und mit Gewalt nahm er das an sich. Aber es war nur eine Sache. Und dann ließ er zu, dass durch die Beziehung, hier Heirat mit seiner Frau, der Baalskult nach Israel hineinkam. Und damit Sünde, Verwirrung und auch Tod. Und Gott sagt, so geht das nicht. Elia, geh hin, das ist jetzt meine Übertragung. Elia, geh hin und setz dem Ahab einen Warnschuss vor den Bug. Wenn er stoppt, dann könnte ja noch was werden. So meine Interpretation. Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sprach zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Dann kam das Wort des Herrn zu ihm, geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta, und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er nach ihr nach und sprach, bring mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und im Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und im Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Da steckt so viel drin, wie man das alles in eine Predigt reinbringen soll, geht gar nicht. Ich will mal so ein bisschen kreisen. Da geht also, wird also Elia zu dieser Witwe gesandt. Und er gehorcht und er geht. Er vertraut auf Gott. Aber er kommt an eine Frau, Witwe, die sowieso mit Versorgungsproblemen zu kämpfen hat. Jetzt noch unter der Dürre leidet und die letzte Mahlzeit für sich und ihren Sohn zubereiten will. Keine Zukunft mehr, keine Hoffnung mehr, den Tod vor Augen. Zu ihr geht Elia und er ist ja wirklich bescheiden. Ein wenig Wasser und einen Bissen Brot. Aber die Dramatik zeigt, dass die Frau sagt, das Wasser geht noch, aber selbst einen Bissen Brot kannst du eigentlich von mir nicht mehr kriegen. Weil im Grunde genommen diesen Bissen teile ich mit meinem Sohn und dann werden wir verhungern. Elia hört es und sagt, mach's, wie du das gerade gesagt hast, deinem Sohn und dir ein Brot, ein Fladen zu machen. Aber gib mir zuerst etwas davon, ist ja ein starkes Stück. Also nicht, dass wir da raushören, wenn er schon verhungert, dann kommt es darauf auch nicht mehr an. Nein, das auf keinen Fall. Sondern es hat eine Bedeutung. Na, man kann ja manchmal mit dem falschen Ohr hören. Es hat eine Bedeutung. Und er gibt ihr eine Verheißung und man sagt, wenn du das tust, dann wirst du erleben, solange die Dürrezeit herrscht, wird das Mehl nicht alle und das Öl nicht alle. Das muss man sich mal vorstellen. Da hat sie ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl und sagt mit dem Zweischeid Holz, viel mehr hat sie ja auch nicht, das muss reichen, um genug Glut zu geben, um das dann da reinzulegen, damit da ein Brot gebacken wird. Und Elia sagt, das wird nicht alle. Also ihre Erfahrung ist, das ist jetzt von Tag zu Tag, von Monat zu Monat weniger geworden. Da kommt nichts nach. Da kommt nichts nach. Wie kann dieser Mensch das behaupten? Und das ist das Erstaunliche. Sie vertraut. Sie vertraut dem, was Elia zu ihr gesagt hat. Und sie erlebt es. Das ist mutig. Das ist Gehorsam. Das ist Vertrauen. Auf das, was Elia sagt und auf den, der dahinter steht, den sie gar nicht kennt. Wahrscheinlich gar nicht kennt. Denn das sind ja diese Zwischentöne in diesem Text, den wir hier haben. Wo war denn Elia am Anfang? Er war bei Ahab. Und Ahab hat eine Frau geheiratet, die Isabel. Die kommt ja nicht aus Israel. Die kommt aus einem Land, wahrscheinlich wo die Phönizier waren, wo der Baal-Kult herrscht, wo dieser Gott Baal angebetet wird. Unter anderem auch zuständig für die Fruchtbarkeit und für die Ernte und so. Und genau dahin, wo die Frau des Königs Ahab herkommt, in diese Landschaft, sendet Gott den Elia. Das muss man sich mal vorstellen. In Feindesland, da schickt Gott den Elia hin und zu einer Frau, von der nicht anzunehmen ist, dass sie den Gott Israels kennt. Aber sie gehorcht und sie vertraut. Was für eine Größe. Aber ihr Lieben, geht es uns nicht auch so? Oder ging es uns nicht auch so? Und geht es uns nicht vielleicht auch so? Geht es uns in unserem Land nicht auch so? Geht es in der Welt nicht auch so? Gott ruft uns auf, ihm zu folgen. Und zu sagen, leg dein Leben mit allem, was du hast und was darin ist, vor mir nieder. Und vertraue nicht auf deine Fähigkeiten, vertraue nicht auf deine materiellen Güter, auf deinen Wohlstand, auf deine Versorgung. Vertraue da nicht drauf, sondern vertraue mir. Vertraue dich mit deinem Leben mir an. Das ist eigentlich Gottes Einladung an uns in Jesus. Gib dich mir ganz. Und wir sind an keiner anderen Stelle als an der dieser Witwe, die auf den, den sie nicht kennt, hören soll und vertrauen soll. Jeder und jede, bevor er oder sie Christ geworden ist, ist genau an dieser Stelle. Sagen, den kenne ich eigentlich nicht wirklich. Ich habe mal von Gott gehört. Vielleicht im Konfirmandenunterricht oder so. Aber kennen? Nee, nicht wirklich. Und nun soll ich mich ihm ausliefern, hingeben, auf ihn vertrauen, mein ganzes Leben ihm anvertrauen, das ist ein Risiko, also ein großes Wagnis. Ja, das ist es. Aber Gott sagt, wenn du das tust, wenn du dich darauf einlässt, dann werde ich mich als treu erweisen und werde mich um dich kümmern, dich versorgen. Das hat diese Witwe erlebt. Und solange die Dürre herrschte, hatten sie genug. Genug Mehl, genug Öl. Ob noch viel mehr dazugekommen ist, weiß ich nicht. Aber es hielt sie am Leben. Übrigens, wenn wir 1. Könige 17 nach dem, was hier geschehen ist, weiterlesen, kommt ja die nächste Katastrophe. Der Sohn der Frau wird krank und stirbt. Und sie fragt sich, Elia, was nu? Und Elia geht in die Gegenwart Gottes und durch die Gnade Gottes wird dieser tote Sohn wieder auferweckt und lebt wieder und wird der Mutter wieder gegeben, die ihn ja braucht, weil sie Witwe ist. Also das heißt, wir gehen immer wieder durch diese Täler hindurch und erleben Schicksalsschläge. Aber auch das dürfen wir Gott hinhalten. Und er wird darin begegnen. Auch jetzt, auch in diesen Schicksalsschlägen, die Menschen erleben. Auch wenn sie jetzt nicht wissen, wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? Gott sieht die Not. Und er hat auch Hilfe und Antwort. Wie sie aussieht, kann ich nicht sagen. Aber darauf dürfen wir vertrauen, dass er auch hier gegenwärtig ist und hineingreift und wirkt. Was war davor? Davor war Elia am Bach Krit. Dahin hatte ihn Gott gesandt, sagte, du versteck dich. Ich weiß, um Ahab, das ist eine fiese Möb, würde man in Köln sagen, das ist eine fiese Möb. Kein guter. Wenn du ihm da sagst, ihm dieses Gericht androhst, der wird stinksauer, der wird dich verfolgen. Versteck dich. Und Elia gehorcht und geht an den Bach Krit. Und Gott sagt, und du kannst vom Jordan trinken und die Raben werden dich versorgen. Das ist so daher gesagt oder geschrieben, wir lesen das so, aber es ist irgendwo, also Gott hat, ich mag Gottes Humor. Der kann manchmal so richtig schief sein und schräg sein, wie meiner. Irgendwo muss ich ihn ja hier haben. Weil das ist ja nicht ohne. Die Raben versorgen ihn. Hallo? Raben gehören zu den unreinen Tieren. Und Gott sagt, aber unreine Tiere werden dich versorgen. Die werden dir Nahrung bringen. Raben, die sowas von Fressneid haben, die sich gegenseitig behacken und nie genug kriegen können, die beauftragt Gott, dem Elia etwas zu geben, die nie etwas abgeben würden. Ist doch toll, was Gott möglich ist. Aber Raben sind schlau, gehören zu einer der schlauesten Tierarten. Die finden immer was. Die sind trickreich. Die finden immer was zu fressen. Und das gebraucht Gott. Und der Elia kann nur vertrauen, dass das funktioniert, dass die ihm das nicht vor der Nase wegfressen. Und er weiß sich versorgt. Längere Zeit, denn irgendwann muss er weiterziehen, weil der Jordan versiegt. Oder der Krit, der Bach Krit, der Zufluss ja, auch zum Norden, der versiegt. Da ist nichts mehr da. Kein Regen mehr, kein Tau. Da weiß er, jetzt wird's ernst. Das eine zeigt es aber auch, Gott nimmt Elia nicht da raus. Er sagt nicht so, ich hock dich jetzt in eine Oase und das ist alles schön und schick, sondern der Elia erlebt diese Dürre ja mit. Er verheißt dem Ahab das Gericht, aber er steht mit drunter. Gott nimmt uns nicht raus aus dieser Welt. Wir sind drin und wir bleiben drin. Das heißt, wir stehen mit drin und mit drunter und wir leiden das gleich wie alle anderen auch. Wir müssen durch das Gleiche durch wie alle anderen auch oder wie viele andere auch. Es wird uns nicht erspart, aber Gott zeigt uns, er versorgt. Auf natürliche und übernatürliche Weise. Er sorgt, er versorgt, weil er das Brot des Lebens ist. Als ich diesen Text gerade las, also als wir mit der Predigt begonnen haben, da dachte ich, das war schon eine Gnade. 16 Jahre lang hatte ich dieses Bild vor mir, jeden Sonntag. Denn in der Kirche in Kroppen, wo ich vorher war, dieser Dorfkirche in Kroppen, und wenn ich dann an die Empore schaute, war an der Empore genau dieses Bild. Elia am Bach Krit, versorgt von den Raben. Und dann finde ich dann noch eine interessante Parallele. Gott sagt so wie Elia, also hör mal, ich schicke dich zu einer Witwe und die bereitet dir das Essen zu. Da gab es noch so eine Geschichte, wo einer sagte, geht mal. Jesus, der zu seinen Jüngern sagte, geht nach Jerusalem, da werdet ihr einen finden und da werden wir das Passa miteinander feiern. Ich habe mich gefragt, sowohl da als auch bei dem anderen Beispiel, also Elia, hat Gott ihm eine Beschreibung gegeben von der Witwe? So ein Bild und so, und wo er die findet, hat er nicht. Er hat nur gesagt, geh, du findest, triffst auf eine Witwe. Jesus sagt zu den Jüngern, geht und ihr findet einen, bei dem wir das Passa feiern können. Das kommt immer wieder. Gott sagt zu Abraham, geh, verlass deine Sippe, verlass deine Heimat und geh dahin, wo ich dir das zeige. Da hat er den Plan nicht in der Tasche, hat er das Ziel nicht in der Tasche, aber Gott wusste es. So ist das mit dem Leben mit Gott. Er sagt jeden Tag neu, vertraust du mir? Und traust du mir zu, dass ich dich versorge? Dass ich dich führe? Dass ich für dich da bin? Auch wenn es so aussieht, als würde nichts funktionieren. Auch wenn es so ist, als, jetzt hätte ich fast gesagt, Land unter. Das ist gerade ein schlechtes Beispiel. Vertrauen mir, Gott, dass seine Zusage gilt, dass er bei uns ist, alle Tage bis an der Weltende. Und dass wir nicht zuerst gucken, was ist in meinem Topf noch da? Wie viele Vorräte habe ich noch? Geht gut. Das kenne ich so von mir, wenn es aufs Wochenende zugeht. Haben wir noch Brot im Haus? Wo ich das her habe, weiß ich nicht, aber das ist immer so meine Sorge. Haben wir noch Brot im Haus? Und wenn nicht, würden wir das auch überstehen. Also ich meine nicht, naja gut, sonntags haben ja, kann ich ja noch ein Brot kaufen gehen. Nein, sondern zu sagen, das geht auch. Aber das ist das Leben im Glauben, in der Beziehung zu Gott. Es geht immer um Vertrauen. Ihm zu vertrauen und auf ihn zu schauen. Nicht auf das, was wir haben oder nicht haben und damit schließen, das geht oder das geht nicht oder hier geht gar nichts mehr. Und sagen, ich vertraue darauf, Gott hat einen Weg. Das heißt ja nicht, dass es ein leichter Weg ist. Der kann auch steinig sein. Der kann auch Hindernisse haben. Aber er hat einen Weg. Und er bahnt einen Weg. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott eingreift. Auch jetzt, wo alles für Regionen ausweglos und hoffnungslos erscheint. Wo die Verzweiflung groß ist, der Schmerz, die Sorge, die Trauer überwältigend und keine Antwort da ist auf die Frage, wie geht's weiter, und wo es heißt, mit auszuhalten. Auch da wird Gott hineinwirken. Und so wird es mit in und nach dieser Katastrophe auch Geschichten geben, die vielleicht öffentlich gar nicht bekannt werden. Aber wo Menschen erzählen können, berichten können, wie sie bewahrt worden sind, wie sie gerettet worden sind aus hoffnungsloser Lage, wo Hilfe auf einmal da ist, wo Gott versorgt, wie Elia am Bach Krit durch die Raben. Auf welch ungewöhnliche Art greift Gott in die Not der Einzelnen ein? Wir wissen es nicht, aber die können es dann berichten und ich hoffe, sie tun es auch. Ich bin mir sicher, es wird solche außergewöhnliche Erlebnisse geben jetzt und wenn die Wasser wieder in ihre Bach- und Flussbette zurückgekehrt sind, jetzt und danach. Auch wir können mit mit Gott Elia-Erfahrungen machen. Nicht unbedingt die gleichen. Aber seine Versorgung, seine Führung, seinen Schutz, seine Bewahrung, auch das können wir erleben, was sowohl Elia als auch die Witwe taten. Das gehört nämlich auch dazu. Sie gaben etwas von sich, sich selbst. Sie gaben von sich etwas ab und sie gaben sich hin. Sie gaben und ließen los die eigene Kontrolle, die eigene Sicherheit, den Blick auf sich selbst. Nicht ich zuerst, sondern Gott zuerst. Das mag ja gut geklungen haben, dieses zuerst. Aber eigentlich ist es egoistisch. Also ich zuerst, mein Land zuerst, sondern zu sagen, Gott zuerst. Und dir gehört alles. Die beiden taten, ohne zu wissen, was daraus wird. Ob es sogar das Letzte ist, was sie tun und geben. Aber ihr Geben, sich hingeben an Gott, sein Vertrauen auf Gott zu setzen, bleibt nicht unerhört. Vertrauen auf Gott hat eine große Belohnung. So lesen wir in Malachi 3, Vers 10. Ich habe jetzt mal die Luther-Übersetzung genommen. Es gibt andere, die sind, finde ich, griffiger. Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüfe mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch denn nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Ihr Lieben, wo wir Gott geben, wo wir uns geben, unseren Gehorsam geben, unser Vertrauen, wenn wir von Gott inspiriert anderen geben, wird Gott aus des Himmels Fenster, also aus seiner Gegenwart heraus Segen fließen lassen. Wie der Segen Gottes aussieht, wir wissen es nicht. Aber in einem können wir gewiss sein: Er wird es tun.